Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge zum Thema Das Leben in der DDR. Ich bin Lucia und gehe aufs Beethoven-Gymnasium in Berlin und heute zu Gast ist Julia. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, um mit mir zu sprechen. Steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Wann und wo wurden Sie geboren?
Ich wurde am 27. April 1981 in Berlin geboren, in Ostberlin. Ich habe in Petershagen gewohnt und wir haben ein Krankenhaus, das ist viel dichter dran, das ist in Rüdersdorf. Da hätte meine Mama mich auch zur Welt bringen können. Sie wollte aber, dass ich später in meinem Ausweis eine Weltstadt stehen habe und ist deswegen extra bis nach Berlin gefahren, damit das später in meinem Ausweis steht. Weil sie war der Meinung, niemand kennt Rüdersdorf.
Können Sie kurz Ihre Sozialisation beschreiben?
Wir haben in Petershagen gewohnt, meine Mama, mein Papa und ich, in einem Einfamilienhaus. Das war ganz idyllisch. Bin ganz normal zur Schule gegangen, hatte Freunde. Wir sind nach der Schule mit den Fahrrädern durch die Gegend gefahren oder haben uns irgendwo bei jemandem zu Hause getroffen. Und war eigentlich ganz normal. Ich weiß jetzt nicht.
Welche Ereignisse, Erfahrungen oder Umstände haben Sie besonders geprägt?
Das Ereignis bei der Einschulung, das Pionierversprechen abzulegen, ist mir in Erinnerung geblieben. Denn ich musste bestimmten Verhaltensregeln zustimmen und das eben Versprechen stets einzuhalten. Und ich habe mich an der Stelle, also als Sechsjährige, gefragt, was denn passiert, wenn ich mal gegen so eine Regel verstoßen würde. Nicht, weil ich es vorhatte zu tun, sondern weil ich einfach wissen wollte, was die Konsequenz ist. Und das war in so einer kleinen Aula, diese Veranstaltung. Und meine Mutter war auch dabei und ich zuppelte an ihrem Arm und fragte sie ganz leise, was denn passieren würde, wenn ich dagegen verstoße. Und sie hat die Frage abgewürgt und gesagt, jetzt nicht und sag einfach ja. Und ich habe gespürt, dass ich sie das auch nicht mehr fragen brauche, weil es war einfach unangemessen und sie wollte eigentlich, vielleicht wollte sie auch nicht mit mir drüber sprechen.
Welche Werte wurden Ihnen als Kind, Jugendlicher vermittelt, von der Familie oder Schule? Und inwiefern wurde Ihnen das sozialistische Menschenbild als Ideal vermittelt?
Wurde beigebracht, fleißig und strebsam zu sein, nicht zu widersprechen. Insbesondere von meiner Mutter wurde mir vermittelt, schön im Strom mitzuschwimmen und nicht irgendwie aufzufallen. Und in der Schule, ja, wurde man also stets zum Fleiß angehalten und der Unterricht wurde zum Beispiel immer eröffnet, damit, dass einer von den Schülern, der hatte auch einen bestimmten Namen als Stellung, der ist immer vorgetreten und hat vor dem Lehrer die Klasse 1a oder 1b, was man gerade war, zum Unterricht als bereit gemeldet. Und dann hat er immer gerufen, seid bereit. Und wir haben alle gerufen, immer bereit und mussten so einen Gruß machen. Ja, und dann erst, mussten wir alle aufstehen zu diesem Gruß und dann durfte man sich hinsetzen und der Schüler ist dann auch auf seinen Platz gegangen und dann ging der Unterricht los.
Welche Schule haben Sie besucht?
Ich war auf der Juliot-Curie-Schule in Petershagen.
Von wann bis wann waren Sie auf der Schule?
Von 87 bis 92? Ich weiß nicht mehr genau.
Inwiefern hat sich das DDR-Bildungssystem von der BRD unterschieden? Welche Besonderheiten gab es? Also zum Beispiel AGs oder Unterrichtsfächer?
Es gab den, ich sag jetzt mal, Sozialunterricht, ich weiß nicht mehr, wie hieß er denn? Also es war schon so, dass natürlich in den Lehrbüchern immer nur die eine Seite geschildert wurde. Und der Rest der Welt so ein bisschen ausgeklammert wurde. Man war so in seiner kleinen Welt mit Russland zusammen. Ich kann es jetzt gar nicht so genau benennen, aber die Bücher waren schon, das ging immer alles so in eine Richtung. Und die Bücher später, als dann die Wende war und ich sozusagen am westdeutschen Unterricht teilgenommen habe, das war einfach weltoffener und vielfältiger.
Würden Sie sagen, dass Sie in der Schule ideologisch beeinflusst wurden in diesen Jahren?
Ja. Also was heißt beeinflusst? Also ja, es wurde einem so vorgepredigt, aber dadurch, dass ich zum Mauerfall 9 Jahre alt war, war ja meine Ideologie noch nicht voll ausgebildet.
Ja, klar.
Und man fängt ja erst später an, Fragen zu stellen. Von daher, ja, war das jetzt noch nicht irgendwie komisch oder man hat angefangen, das zu hinterfragen, weil dafür war ich zu jung.
Inwiefern machte sich der Einfluss der SED, also halt als Partei, auf die Jugend im Schulsystem bemerkbar?
Ja, indem, dass man so eine Art Schuluniform trug. Alle hatten die gleichen Sachen an. Die Jungpioniere hatten ihr blaues Halstuch, die Ernst-Thälmann-Pioniere hatten ihr rotes Halstuch. Man hat regelmäßig am Fahnenappell teilgenommen. Da sind immer alle auf den Schulhof gegangen und die Pioniervorsitzenden, Schüler sozusagen, haben dann da irgendwelche Reden gehalten. So, ja, so Motivationsreden kann man eigentlich sagen. Und auch erzählt, was wir schon alles geschafft haben. Also es wurde dann manchmal an Projekten gearbeitet oder irgendwelche Schuhkartons gepackt für die armen Länder. Das war auch mit Musik begleitet und da wurde dann wirklich die Fahne, deswegen Fahnenappell, die Fahne hochgezogen. Und ja, jetzt im Nachhinein schon irgendwie ein bisschen militärisch, aber das war, als Kind fand ich das nicht blöd. Das war interessant, man hatte keinen Unterricht in dem Moment. Alle waren draußen, okay, man hat da gestanden in Reih und Glied. Ja, und wenn man nachmittags in den AGs war, das hieß damals anders, aber und Wandzeitungen gestaltet hat, dann ging es natürlich schon immer in Richtung Osten, so thematisch. Der Russe ist unser Freund, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und...
Habt ihr auch beigebracht bekommen, wie schlecht der Westen ist, also was die Nachteile des Westens sind, dass er dekadent ist und so eine hohe Arbeitslosigkeit und
nee.
Das schlechtere System? Und
nee.
So?
Nee, das ich kann
das hattest du noch nicht.
Das hatte ich noch nicht und es wurde zwar irgendwie unterschwellig vermittelt, aber nicht wirklich mit Argumenten oder Begründungen. Vielleicht war ich dafür noch zu klein, vielleicht kam das dann in den höheren Klassen dazu.
Haben die Lehrer ihre politischen Meinungen geäußert?
Naja, die haben das gesagt, was sie sollten. Also ob das ihre wirkliche Meinung war oder nicht, das konnte ich noch nicht unterscheiden. Ich weiß natürlich, dass sie es nicht durften und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ein Lehrer irgendwas gesagt hätte, wo wir gestutzt hätten. Also die haben schön mitgespielt.
Hatten Sie familiäre Bindungen nach bzw. Freunde in Westdeutschland?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Also es gab eine Tante, die hat immer zu Weihnachten zum Beispiel Pakete geschickt. Das sogenannte Restpaket. Das war ja Goldstaub für uns, weil da war so der geile Scheiß drin. Und meine Eltern waren immer völlig verrückt auf den Kaffee. Das war fast wie eine Währung, kann man sagen. Und ich war verrückt nach den West-Süßigkeiten, weil die haben einfach unfassbar gut geschmeckt, viel besser als unsere. Und die sahen auch viel schöner aus, die Verpackung, es war alles so, wow. Alles irgendwie bunt und grell und tolle Schrift. Und das war bei uns alles ein bisschen langweilig. Aber vielleicht kommt es einem auch immer nur so vor, man findet immer das schön, was man nicht hat. Und Klamotten hat sie mir dann immer gekauft und die waren dann damit drin, die haben mir allerdings nicht gefallen. Durfte ich aber nicht sagen. Und zum Beispiel, das weiß ich auch noch, das hat jetzt nichts mit den Familienverbindungen zu tun, aber wenn man dann eine Jeans bekommen hat, die wurde wirklich angefertigt und man ist zum Vietnamesen gegangen und die konnten immer ganz toll nähen und das war auch bezahlbar und es war, die hat man dann auch gehütet wie sein Augapfel.
Wie haben Sie Kontakt gehalten mit den Leuten aus dem Westen, also halt die Tante und
ja. Per Briefpost. Ja, Telefon hatten wir noch nicht.
Unter welchen Umständen oder konnten Sie allgemein westdeutschen Besuch empfangen?
Kann mich nicht erinnern. Also es war möglich. Es war möglich, aber ich kann mich daran nicht erinnern, dass da jemand kam.
Wie vielfältig war das Freizeitangebot damals?
Es spielte sich alles in der Schule ab. Also so wie so ein Ganztagshort heutzutage war man eben in der Schule und konnte da an verschiedenen AGs teilnehmen. Und das war auch immer nett. Also, weil die Eltern waren alle arbeiten, das ist, unterscheidet vielleicht auch die Familie von der westdeutschen Familie, wo die Mütter vielleicht zu Hause waren und lange auf ihre oder ja nur den Haushalt gemacht haben und sich um die Kinder gekümmert haben und Mittagessen gekocht. Das war im Osten anders, da sind die Mütter schnell wieder arbeiten gegangen und die Kinder wurden eben, wenn sie klein waren, in der Krippe, dann im Kindergarten und dann eben natürlich in der Schule betreut und das auch ganztags und das war nett. Also es war dann nicht so wie heutzutage, wo vielleicht dann nur so ein paar im Hort sind und das gar nicht so toll finden, sondern dadurch, dass alle da waren, war es schön. Und man konnte spielen und man konnte basteln oder sich irgendwie was aussuchen, worauf man Lust hatte.
Gab es so Freizeitaktivitäten außerhalb der Schule, wie irgendwie Klavierunterricht oder Ballett oder irgendwie sowas?
Nee. Also weiß ich nicht. Ich wollte ins Ballett, ich glaube, das war aber schon zu Westzeiten. Das musste man dann privat bezahlen, das war dann auch teuer. Jedenfalls für meine Familie.
Welche kulturellen Veränderungen haben Sie in der DDR und nach der Wiedervereinigung wahrgenommen?
Ich weiß nicht. Meine Eltern gingen öfters tanzen nach der Wende, würde ich sagen. Also das spielte sich wahrscheinlich dann eher im Erwachsenenkreis ab, dass man da einen Unterschied gemerkt hat. Aber die haben mich dann manchmal allein gelassen und sind tanzen gegangen und haben sich hübsch gemacht.
Und was ist mit Radio, Fernsehen und sowas?
Ach so, ja.
Musik?
Naja, ich kann es nur von den Erzählungen meiner Mama eben wiedergeben. Ich selber habe es so nicht gespürt. Wir hatten halt nicht viele Programme und man war gezwungen, immer das zu hören, was man sollte oder zu schauen und der Rest wurde ausgeblendet. Das war danach schon anders. Kulturelle Unterschiede. Ja, das Angebot war, naja, das ist nicht kulturell, aber das Angebot, was man eben zu kaufen bekam, das war dann auf jeden Fall schon ein anderes.
Gab es damals ein generelles Interesse an Kulturen oder an anderen Kulturen?
Naja, das Interesse im Menschen ist schon da gewesen, ne? Aber man kam eben nicht so weit. Also auch die Urlaubsorte waren ja beschränkt, das ging alles irgendwo. Wenn man Glück hatte, durfte man nach Ungarn. Da musste man dann aber auch schon Anträge stellen, weil sie immer Angst hatten, dass man abhaut und nicht mehr zurückkommt. Ja, Also meine Urlaube haben sich alle in Deutschland abgespielt. Und selbst die Ostsee, also ich bin mit meinen Großeltern immer an die Ostsee gefahren, nach Hiddensee. Das ist eine Insel. Und das war schon was Besonderes, weil mein Opa war so eine Art Berufsschullehrer und der hatte da schon einen besseren Stand. Und da ist nicht jeder hingekommen. Das war schon etwas Besonderes, ja.
Inwiefern wurde die Kunstfreiheit in der DDR durch den Staat eingeschränkt? Oder inwiefern hat man allgemein eine Einschränkung der Kunstfreiheit mitbekommen?
Ja, da fällt mir die Geschichte ein, dass... Also ich selbst war zu jung, um dazu was zu sagen, aber meine Mutter hat als Jugendliche heimlich Westradio gehört und das durfte sie nicht. Und sie war großer Fan von, ja, wer war denn nun? Lady Jane, das war wer?
Raus.
Müssen wir noch mal kurz googeln. Sie haben jedenfalls mit der Klasse einen Ausflug unternommen, wollten nach Berlin fahren und 3-4 Schüler hatten sich überlegt, sie könnten doch dann bei ihrem Lieblingssender RIAS, den sie nicht hören durften, ihre Musikwünsche abgeben. Also in Form eines Briefes da irgendwo in den Briefkasten schmeißen und das war natürlich verboten. Und, Ah ja, genau. Meine Mama wollte unbedingt von den Rolling Stones den Song Lady Jane hören. Den fand sie ganz toll. Das war ihr Musikwunsch, das haben sie also dann auch gemacht, haben sich da irgendwie bei dieser Veranstaltung davon gestohlen und diese Musikwünsche eingeworfen. Und ein anderer Schüler hat sie verpetzt. Und das war ein Riesendrama, da gab es dann, Versammlungen in der Schule mit dem ganzen Schulleitung, Schulrat, was weiß ich nicht alles. Die Eltern wurden ranzitiert und das Ende vom Lied war, dass meine Mutter von der Schule geflogen ist und ihr Abitur nicht zu Ende machen durfte. Damit wurde ihr ja die akademische Laufbahn verweigert und sie musste sich was Neues überlegen. Und das hat schon auch was mit ihr gemacht. Das war ganz schlimm. Und das wird sich sicherlich auch später dann auf die Erziehung ausgewirkt haben, nämlich, dass sie mir eben immer beigebracht hat, möglichst unauffällig mit dem Strom mitzuschwimmen.
Fiel Ihnen auf, dass die Medien staatlich gelenkt wurden? Falls ja, wie zeigte sich das? Also irgendwie Nachrichten, Radio und so weiter.
Also ich war bei der Wende 9 Jahre alt, mir fiel es nicht wirklich auf. Ich weiß natürlich, dass es gefiltert wurde und dass es nur erlaubt war, die staatseigenen Medien zu konsumieren und die anderen waren verboten. Und die Erwachsenen haben es aber doch irgendwo heimlich immer mal versucht, aber das habe ich nur so später dann gehört. Ich habe es nie mitbekommen in dem Sinne.
Welche Radio-Fernsehsender gab es und wie sah das TV-Programm Angebot aus?
Ich weiß nicht. Meine Eltern haben immer nur Nachrichten geguckt. An was anderes kann ich mich nicht erinnern. Die ganzen schönen Sachen, die kamen erst später.
Also keine Kinderserien oder?
Nee. Ich kann mich an keine Kinderserien.
Diese Zeichentrickserien aus dem Osten mit dem Igel oder dem, wie hießen die denn? Aus Ungarn und Tschechien und so, diese tschechischen Kinderserien.
Ja, doch, stimmt, ja. Die und tschechischen Kinderserien mit dem.
Und diese Märchenverfilmungen, die du heute noch liebst?
Ja, stimmt. Doch, ja, jetzt, wo du sagst, die Märchenfilme aus den DEFA-Studios. Wenn ich die mit den heutigen vergleiche, waren die ganz schön furchtbar. Aber damals hat man es eben geguckt. Aber es war, also ich, wenn ich überlege, wie viel man heute fernsieht, das war gar nicht so. Ich glaube, ich durfte auch nur fernsehen, wenn meine Eltern da waren. Und was ich zum Beispiel mitbekommen habe, warum auch immer, war, dass der dass das Fernsehprogramm irgendwann in der Nacht alle war, sozusagen. Und dann gab es ein Testbild. Das war, dann gab es einen Pfeifton, dann kam nur noch ein Pfeifton aus dem Fernseher, der Bildschirm war schwarz. Und dann war so ein Kreis drauf mit ganz bunten Streifen. Und dann stand immer drüber Testbild. Also da wurde dann nichts mehr ausgestrahlt, ne? War einfach aus. Da konnte man auf dieses Testbild glotzen.
Das war im Westen aber auch so.
Das war im Westen auch so, ach so. Dann gab es immer den Spruch unter den Jugendlichen, heute gucken wir bis Schluss. Das hieß also lange aufbleiben und so lange gucken, bis nichts mehr kommt. Ach ja.
Welche Medien haben Sie am häufigsten konsumiert? Also Fernsehen, Bücher, ja, keine Ahnung.
Es fällt mir schwer, in der Erinnerung zu unterscheiden, was war Osten und was war Westen. Meine Mama hat mir, glaube ich, immer Zeitungen mit, so Zeitschriften mitgebracht. Frösi hieß die, glaube ich. Das war so wie Comics. Ja, das kann man mit den heutigen Comics vergleichen. Ja, ansonsten zum Fernsehen habe ich ja gerade schon erzählt. Und es lief irgendwelches Radio. Ja.
Wie unterschieden sich die Werbestrategien der DDR und des Westens und wofür wurde hauptsächlich geworben? Da fällt ja zum Teil auch das rein mit den Verpackungen, die irgendwie beim Westen
farbenfroh sind. Ja, das stimmt. Genau. Also es ist, ja, aber wie sah es denn nun aus? War alles ein bisschen grauer. bisschen weniger bunt. Ich kann mich nicht an Fernsehwerbung erinnern. Ich glaube, das gab es noch gar nicht. Ich glaube, das gab es wirklich noch nicht. Da waren vielleicht eher noch Plakatwände oder Litfaßsäulen interessant. Aber was da so drauf stand, weiß ich nicht mehr.
Was waren beliebte Reiseziele und war es unproblematisch, in sozialistische Nachbarländer zu reisen?
Ungarn war beliebt. Und ich glaube, es war nicht ganz unproblematisch, weil man dann eben Anträge dafür stellen musste und erklären musste, was man da möchte und warum und wie lange und so weiter. Und es wurde auch nicht allen erlaubt. Also ich habe dann eher Urlaub in Deutschland gemacht und bin immer zur Oma und zum Opa gefahren in den Ferien. Aber wenn man weggefahren ist, dann im Trabant. Das war ein Auto, was überwiegend aus Pappe gebaut wurde und ganz klein war. Und wenn dann da noch das Gepäck drin war und ich war ja ein Einzelkind, also ich musste mir die Rückbank mit niemandem teilen, hatte ich trotzdem nur so viel Platz und musste die Beine irgendwie immer hoch machen und es war total unbequem. Und es hat alles ewig gedauert. Von daher, es kommt einem dann vielleicht auch weiter vor, weil man so langsam reist. Da denkt man, man ist schon unglaublich weit weg.
War das die einzige Option oder gab es noch andere Automarken? Also allgemein halt zu den Autos, ob es verschiedene Automarken gab.
Automarken, ja. Es gab noch den Lada. Der war dann schon was Besseres und größer. Und es war so, dass meine Eltern, wenn sie ein Auto kaufen wollten, 18 Jahre ungefähr darauf warten mussten, bis es ausgeliefert wurde. Also unglaublich.
Ja, wegen der Planwirtschaft, weil das ja dann sozusagen nur in Mengen hergestellt wurde und dann...
Ja, weiß nicht.
Ja, also man konnte sich nicht einfach so ein Auto kaufen.
Nein, sondern man müsste nein. Das war eine ganz langwierige Geschichte. Führt aber dazu, dass die Menschen ihr Eigentum auch mehr wertschätzen. Also ganz anders als heute, wo alles sofort verfügbar ist und am nächsten Tag geliefert wird. Und wenn es dir nicht gefällt, kaufst du das nächste. Das war da anders.
Wie frei haben Sie sich innerhalb des Regimes gefühlt?
Das hat mich nicht eingeschränkt. Dadurch, dass ich noch Kind war.
Wie wurde in der DDR mit Minderheiten umgegangen?
Also Minderheiten, die eine andere politische Meinung hatten, die wurden natürlich untersagt. Ne? Da wurde jeder auf den gleichen Weg versucht zu bringen und Minderheiten im Sinne von, dass vielleicht manche irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hatten oder so. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass mir da irgendwas mal aufgefallen ist. Ich glaube, gesundheitlich beeinträchtigte Schüler waren an Extraschulen, aber ich bin mir nicht sicher.
Wie haben Sie den Westen damals wahrgenommen?
Bunt. Bunt und ein bisschen wilder und vielleicht habe ich auch mehr wahrgenommen, wie sich meine Eltern verändern, nämlich dass sie sich freier fühlen, man einfach mit der S-Bahn wohin fahren durfte, wo man vorher nicht hinfahren durfte. Es gab mehr zu kaufen, es gab größere Auswahl. Ja, doch, das Thema Werbung ist dann schon, es war eben darauf ausgelegt, den Leuten alles Mögliche schmackhaft zu machen und vermitteln zu wollen, dass man das braucht und einem das Leben schöner macht. Also es wurden Wünsche, man ist ja vorher auch mit weniger klargekommen, aber wenn einem dann ständig irgendwas vor die Nase gehalten wird, wo einem vermittelt wird, das ist wichtig, das zu haben, dann macht das ja auch was mit einem.
Welche Vorteile bzw. Nachteile hatte die Planwirtschaft? Also das mit dem, halt die Sachen erst nach einiger Zeit kaufen zu können und so weiter.
Ja, man schätzt es mehr wert, wenn man was Gutes erstanden hat. Ich weiß zum Beispiel von meinen Eltern, die das Haus gebaut haben, die mussten immer auf der Lauer sein, irgendwo Baustoffe erwerben zu können, die sie dafür brauchen, die es dann normalerweise nicht gab. Und man musste sehr viel netzwerken. Ne? Also man hat ganz viel untereinander gehandelt und sich verknüpft und gefragt, wenn du was weißt, dann gebe ich dir das und ich brauche aber dafür das. Also dieses Netzwerken und über Bekannte zu irgendwas kommen, was man so nicht kaufen konnte, das war groß. Das wurde im großen Stil gelebt und gepflegt. Und man hat immer geguckt, dass man irgendwas, wo man selber Zugriff hatte, zum Beispiel meine Mutter war in der Ausbildung in irgendeinem technischen Betrieb und konnte dann so Radios irgendwie verkaufen unter der Hand oder so. Man hat immer geguckt, dass man irgendwie mit anderer Währung sich quasi hilft und dem Nächsten weiter sagt, du, ich kenne einen, da kriegst du irgendwie Dachpappe oder so und der braucht aber das und das dafür. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, ne?
Und dadurch wurden dann auch zum Beispiel Versorgungsengpässe bzw. Einschränkungen oder Probleme vorgebeugt, indem man einfach untereinander dann auch
Sachen austauscht. Ja, es war vielleicht auch nicht alles so ganz erlaubt, ne? Aber es ist trotzdem ein gewisser Zusammenhalt da gewesen. Wobei ich nicht dazu sagen kann, wie das dann den Leuten erging, wenn dann da irgendwie vielleicht ein Stasi-Spitze dazwischen hing, der dann von irgendwas was mitbekommen hat, was er gar nicht wissen sollte, oder du nicht wusstest, dass es einer von denen ist, die dich vielleicht irgendwo anschwärzen. Also es war auch heikel teilweise.
Wie stand es um die Warenvielfalt in der DDR?
Ja, angeblich waren die Regale wohl immer leer. Ich habe gar keine Bilder dazu mehr im Kopf, aber das wurde mir immer gesagt. Und wenn es dann irgendwo was Besonderes gab, dann haben sich da riesenlange Schlangen vor dem Supermarkt gebildet und man hatte die Hoffnung, davon noch was abzukriegen. Und wenn man zu spät kam, dann war es alle. Ja.
Haben Sie irgendwelche bestimmte Produkte noch im Kopf, die es im Osten nicht gab, aber schon im Westen? Also zum Beispiel bei diesem Paket oder...
Ja, Milka-Schokolade. Die Milka-Schokolade aus dem Westpaket, die gab es natürlich bei uns nicht. Aber was es gab, und das kam irgendwo aus Russland oder so, das war dann so eine gezuckerte Kondensmilch, die war in so dreieckigen Tetrapacks, heute heißt es Milchmädchen. Die fand ich total mega, habe ich immer heimlich von genippt. Ja, was gab es noch? Naja, irgendwelche exotischen Früchte und so, das gab es natürlich nicht. Und da war die Banane dann wirklich schon das Highlight. Oder ich weiß auch noch, wie mir meine Mutter das erste Mal eine Kiwi mitgebracht hat. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob das noch zu Ostzeiten war oder schon zu Westzeiten. Jedenfalls hat sie die ganz ehrfürchtig aufgeschnitten und ich habe geguckt und habe gedacht, was ist es denn, was erwartet mich denn jetzt? Und eigentlich bin ich ja mäglich, aber ich habe eben gespürt, das muss was ganz was Tolles sein. Und habe mich dann bereitwillig damit füttern lassen. Und fand es auch ganz gut. Es ist immer eine Frage, wie es einem verkauft wird, ne? Ja.
Tja. Gab es Produkte in der DDR, die vor allem im Vergleich dann irgendwie zum Westen besonders teuer oder besonders billig waren?
Ja, Kaffee war wohl teuer. Und es gab den sogenannten Intershop. Ich war da nie. Aber die Erwachsenen sind da eben hingegangen. Da gab es also Westprodukte, die man dann für sehr viel Geld, für sehr viel Ostmark kaufen konnte. Und die Erwachsenen haben immer davon erzählt, wie es war, in diesen Shop reinzugehen, weil es roch wohl unfassbar gut nach Kaffee und nach Kosmetik und Parfum. Und es muss irgendwie anders gewesen sein als die Ostkaufhalle, die vielleicht ein bisschen gestunken hat, keine Ahnung.
Gab es bestimmte Produkte, welche Sie zur DDR-Zeiten als Privileg ansahen, mittlerweile jedoch als normal ansehen?
Ja, exotische Früchte, würde ich denken. Und Süßigkeiten.
Kleidung?
Kleidung? Naja, ja, das war später mit der Jeans. Naja, doch, war schon so, ja, es irgendwie war die Kleidung im Westen cooler.
Wie stark war man auf den Tausch von Waren angewiesen?
Sehr stark, aber das kann ich eben nur aus der Perspektive meiner Eltern wiedergeben, habe ich ja schon. Genau, man musste gut netzwerken können und viele Leute kennen und die richtigen Leute kennen, um an den heißen Scheiß zu kommen.
Gab es eine gesetzliche Krankenversicherung?
Oh Gott. Ich glaube ja. Also wir sind immer zum Arzt gegangen. Ich weiß, dass es, das ist vielleicht anders als heute, gerade wo wir jetzt zu Corona-Zeiten das Impfthema so hatten. Es war Vorschrift in der DDR, gegen bestimmte Krankheiten geimpft zu sein. Und da wurde auch gar nicht nachgefragt oder irgendwas in Frage gestellt. Und da sind die Ärzte auch in die Schule gekommen. Und da wurden alle durchgepiekt. Zack, 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 zack. Jeder hat seine Impfungen gekriegt und weitermachen. Also das war kein Diskussionsthema, sondern es war einfach so. Und ja, die Konsequenz war auch, dass natürlich bestimmte Krankheiten einfach nicht aufgetreten sind und oder ausgestorben sind bis dahin.
Wie war der Zugang zu Hygieneprodukten?
Wir hatten welche. Das war zum Beispiel, doch, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, doch. Das war in den Westpaketen drin, da war dann irgendwelche Seifestücken drin, die einfach besser dufteten als unsere. Ja. Aber wir waren nicht schmutzig, wir hatten alles. Also, das war, Wir konnten uns waschen, es hat nur eben nicht extra noch nach Parfüm geduftet.
Welche Rolle spielte die Stasi in ihrem Alltag und welche Auswirkungen hatte das auf ihre Privatsphäre?
Also meine Eltern waren sehr vorsichtig. Aber mehr weiß ich davon nicht. Also es war sicherlich so, dass wir überwacht wurden, weil jeder wurde überwacht. Aber ich habe es als Kind nicht mitbekommen. Das ist, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, warum habe ich eigentlich so wenig mitbekommen? Wahrscheinlich, weil meine Eltern auch dafür gesorgt haben, dass ich sowas alles nicht höre und mitkriege und so. Aber es war ein gewisses Misstrauen einfach in der Gesellschaft vorhanden, weil man nicht wusste, wem man wirklich alles erzählen darf, was man sich so denkt.
Wie präsent war die Furcht vor der Stasi in der Gesellschaft? Also, wie sehr haben auch Sie das mitbekommen? Stark oder ja?
Ja, das, was ich gerade sagte. Ja. Also, ich habe es nur an meinen Eltern mitbekommen und man musste eben aufpassen, was man sagt oder wie man es sagt.
Kannten Sie jemanden, der für die Stasi gearbeitet hat?
Würde mich mal interessieren, ob ich jemanden kannte.
Gab es jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der in den Westen geflohen ist oder es versucht hat?
Ein Freund meiner Mutter ist als Kind mit seinem Vater in den Westen geflohen und später haben sie haben sich dann nochmal auf einer Jugendweihe wieder getroffen und später wurde es dann ihr Ehemann. Also sie haben sich dann irgendwann zu Westzeiten wieder getroffen, hatten sich damals schon so ein bisschen als Teenager ineinander verguckt und dann ist er wieder rüber in Westen und später haben sie sich wieder getroffen und dann geheiratet.
Auf welcher Weise haben Sie vom Mauerfall erfahren und wie haben Sie reagiert?
Das kam im Fernsehen. Also an den Abend kann ich mich tatsächlich noch erinnern, weil es war, also meine Eltern hingen vom Fernseher und haben ganz wild diskutiert und ich habe erst nicht richtig verstanden, um was es eigentlich geht. Aber ich habe gespürt, wie aufgeregt sie sind und wollte eigentlich immer dazwischen fragen, was jetzt los ist. Und die waren so mit sich beschäftigt und haben überlegt, ist das jetzt wahr, was die da sagen oder nicht? Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir rüberfahren oder nicht? Also die haben gedacht, vielleicht ist es nur eine Fehlmeldung und stimmt gar nicht. Und wer sich jetzt schnell beeilt, der kann rüber machen und danach wird die Mauer wieder zugemacht. Also es war große Unsicherheit auf jeden Fall da. Und sie wollten unbedingt sofort rüberfahren in den Westen. Und meine Mutter hatte sich da schon von meinem Vater getrennt, aber sie hatte da einen Partner und der hat gesagt, lass uns rüberfahren. Und sie hat Angst gehabt und hat gesagt, nein, Julia muss morgen in die Schule. Da sind wir nicht rechtzeitig zurück, weil das war in den Abendstunden. Und ich habe diese Diskussion beobachtet und habe immer gedacht, oh ja, bitte, lasst uns rüberfahren, irgendwas ist hier los. Es ist irgendwie total aufregend, die Bilder im Fernsehen. Und meine Mama hat sich aber für den sicheren Weg entschieden, oh Wunder. Und den nächsten Tag waren irgendwie nur 3 Schüler in der Schule. Ich habe mich total geärgert, weil das war natürlich uncool. Alle haben irgendwas erlebt und sie haben es die ganze Zeit im Fernsehen verfolgt und waren unglaublich aufgeregt und glücklich.
Haben Sie den Mauerfall erwartet?
Nee, gar nicht. Nee.
Inwiefern haben sich Ihre Erwartungen von der BRD mit Ihren Erlebnissen bzw. der Realität nach dem Fall der Mauer gedeckt?
Ja, dieser ganze Konsum, ne? Dieses ganze Bunte und Geschäfte und Werbung und du kannst alles Mögliche kaufen, das war, glaube ich, so für die Leute am interessantesten.
Wie stand der Staat zur Kirche?
Keine Kirche.
Keine Kirche?
Deswegen hast du auch nie Christenheit irgendwie erlebt. Deswegen seid ihr auch nie in die Kirche gegangen. Du hast keine christliche Erziehung genossen und so. Die Kirche gab es zwar in der DDR, aber die wurde sozusagen klein gehalten. Ne? Also man wollte nicht, dass die Bevölkerung sich in der Kirche versammelt und diese kirchlichen oder christlichen Werte so lernt.
Mhm. Naja, ja. Ich hatte die Jugendweihe, ne? Und nicht die, wie hieß es?
Konfirmation.
Konfirmation, ja. Hieß es im kirchlichen Kontext.
Ja.
Und bei uns gab es die Jugendweihe. Das war das Pendant dazu, aber eben, ja.
Ja, also Kirche war da, aber wurde quasi klein gehalten, kann man so sagen.
Ja, aber das ist auch schon Westzeit gewesen, eine Jugendweihe natürlich, da ist man ja. Wie alt ist man da? 13? 12, 13? Ja, ich war ja 9 zur Wende.
Welche Vorbilder gab es für junge Mädchen in der DDR?
Meine Eltern. Ich hatte keine Vorbilder weiter.
Gab es ein Rollenbild der Frau in der DDR? Und wenn ja, wie sah dieses aus?
Das Rollenbild?
Mhm.
Ja, das hatte ich schon gesagt. Ne? Das war auf jeden Fall so, dass man sehr früh Mutter werden sollte. Das ist, was heißt sehr früh? So früh auch wieder nicht. Aber meine Mama war irgendwie Anfang 30, als ich zur Welt gekommen bin. Und wurde...
Ja, kleiner Blick, muss ich gerade mal suchen.
Ja,
bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Wurde quasi, als sie zur Geburt ins Krankenhaus gegangen ist und sozusagen unsicher war, hat man ihr dann gleich so an den Kopf gehauen, das ist ihr erstes Kind, das müsste ihr drittes sein, so nach dem Motto, also so ein bisschen Vorwurf. Und es war eben so, dass die jungen Mamas schnell wieder arbeiten gegangen sind. Ne? Also schon nach ein paar Wochen wurde das Baby in die Krippe gegeben und dort versorgt und man musste schnell wieder arbeiten. Das war das Rollenbild und das unterschied sich sehr stark zu dem von westdeutschen Frauen und Müttern, die den Haushalt gemacht haben und die Männer sind lediglich arbeiten gegangen. Das war bei uns anders. Aber das hat uns auch zu starken Persönlichkeiten gemacht.
Wissen Sie, ob es schwierig war, die Familie und die Arbeit unter einen Hut zu bringen? Also...
Ich denke, es war einfacher als heutzutage, weil man eben vom Staat dabei unterstützt wurde. Und die Kinder, also es gab Krippe, es gab Hort und die Kinder waren einfach den ganzen Tag in der Schule oder wo auch immer. Und das wurde alles staatlich geregelt. Also das ist nicht so wie heute, wo man dann irgendwie schon, während man schwanger ist, sich um einen Kita-Platz bemühen würde. Das ging alles automatisch und das war gut organisiert.
Inwiefern hat die DDR Sie geprägt?
Ich glaube, ich kann gut improvisieren. Das haben wir dort gelernt, ne? Mit wenigen Mitteln auszukommen und ja, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ne?
Gibt es etwas, was Sie an dem Leben in der DDR vermissen, im Vergleich zu heute oder allgemein dann im Westen?
Nö, da war ich auch zu jung.
Hat sich Ihre Wahrnehmung der DDR über die Zeit verändert?
Ja. Ja. Ich habe das ja so nicht mitbekommen, was es da alles an Einschränkungen gab. Und klar, man denkt sich natürlich, wieso funktioniert denn das eigentlich nicht? Ist doch ganz gut, wenn alles für alle da ist.
Gab es irgendwas, wo Sie finden, dass man das von der DDR beibehalten könnte?
Ja, dass die Kinder versorgt wurden und die Eltern in Ruhe arbeiten gehen konnten.
Gibt es etwas, was SchülerInnen heutzutage unbedingt über die DDR lernen sollten?
Interessante Frage. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es weitergegeben wird. Wenn wir jetzt so in Staaten gucken, wo so ein Regime herrscht und die Leute nicht machen können, was sie wollen.
Damit sind wir dann auch zur letzten Frage gekommen. Ich wollte mich nochmal sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, um mit mir zu sprechen und um diese Fragen zu beantworten. Außerdem bedanke ich mich beim Publikum für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.